Willkommen beim Audience Development Deep Dive von SpryLab Technologies und We Like Macs. Mein Name ist Christian Kallenberg und auch heute sitzt mir wieder gegenüber Benjamin Kolb, Geschäftsführer von SpryLab Technologies. Hallo Benny.
Hallo Christian, freut mich sehr.
Ich freue mich auch sehr, denn heute haben wir einen ganz besonderen Gast, Dr. Markus von Hallesim, den ehemaligen Geschäftsführer von Interred und mittlerweile Unternehmensberater im Bereich IT für Industrie- und Medienunternehmen.
Hallo Markus.
Hallo Christian, hallo Benjamin.
Kannst du aus deiner Erfahrung vielleicht erzählen, welche Faktoren entscheidend sind für den Erfolg von großen IT-Projekten in Unternehmen und Medienunternehmen?
Natürlich operiere ich als Projektleiter in einem kleinen Projekt, ich sage es bei einem 100.000-Euro-Projekt, ganz anders als in einem Projekt mit einem Budget von vielleicht 5 Millionen oder so. Das ist klar, dass ich da mit ganz anderen Werkzeugen und Tools und Prozessen arbeiten muss. Aber es gibt so ein paar Dinge, die jetzt außerhalb dieses klassischen PM-Handwerks meiner Erfahrung nach oft so ein bisschen vielleicht vernachlässigt werden, aber doch im Nachhinein sich herausgestellt haben als ganz entscheidend für gute Projektverläufe. Das sind die klassische Planung, Vorbereitung im Projekt-Setup. Das ist etwas, das sollte man nicht unterschätzen. Es genügt also nicht, da irgendwie einen Dienstleister einzukaufen, die Verträge zu unterschreiben und dann einen Kauf zu machen. Dann setzen sich alle an den Tisch und dann geht es irgendwie los. Sondern das ganze Thema Planung und Kommunikation, da sollte man sehr viel Wert drauf legen. Und darüber hinaus sind es dann so Dinge, ich sage mal als ein Beispiel, das Thema Schulung. Ich habe in vielen großen Projekten erlebt, was für einen entscheidenden Ausschlag die ganze Thema Schulungsplanung in einem Projekt geben kann. Das ist leider ein Posten, wo oft der Rotstift angesetzt wird, weil Ressourcen sind begrenzt, überall ist klar, ne? Und man kann nicht überall beliebig viel Money investieren in so ein Projekt. Also wird dann oft bei Schulungen gesagt, dann machen wir halt ein schönes PDF und das verteilen wir am Ende an unsere ganzen Mitarbeiter und dann können die neue Software bedienen. Aber man darf nicht vergessen, gerade in größeren Medienhäusern, da gibt es dann Flurfunk und dann gibt es dann irgendwie Rumors, wir kriegen irgendwie ein neues System und wie sieht denn das aus und hast du es schon mal gesehen und ist das denn toll oder ist das total doof? Und in den Schulungen wird es dann so sein, dass die Mitarbeiter das erste Mal wirklich echten Kontakt zu dem neuen System bekommen. Und das ist ganz entscheidend, dass das System in dem Moment perfekt vorbereitet ist, also ein dediziertes Schulungssystem und nicht irgendwie ein Entwicklungssystem, auf dem man vorher eine Funktionsprüfung gemacht hat, sondern ein eigenes Schulungssystem mit eigenen Inhalten, die sauber vorbereitet sind, die sauber getestet sind, didaktisch gut trainierte Leute, die die Schulung machen, also gerade auch spezialisierte Menschen, die eben auch diese typischen Herausforderungen in Schulungssituationen bewältigen können, wenn einer da irgendwie als Störer auftritt oder irgendwie nicht motiviert ist. Wenn man das alles sehr gut vorbereitet, das der erste Kontakt zu den Mitarbeitern schon eine gute Präsentation des neuen Systems ist, dann hat man einfach so für die Stimmung im Laden und auch natürlich auch inhaltlich, natürlich, das hat auch vor allen Dingen einen inhaltlichen Effekt zu einer Schulung, hat es eine enorme Wirkung. Und dann gibt es vielleicht noch einen Punkt, der klingt jetzt ein bisschen oldschool, hat sich aber insbesondere in Krisensituationen als wichtig herausgestellt, meines Erachtens nach. Man muss sehr flexibel sein, was die Methodiken anbelangt. Ja, so, und wir arbeiten heute alle mit Tools, mit Ticketsystemen und mit Konferenzsystemen und mit Wikisystemen und managen darauf unser Projekt. Aber es gibt eben oft Situationen, habe ich in Projekten erlebt, wo die Misere relativ groß war, aus welchen Gründen auch immer einfach Dinge nicht funktioniert haben. Ich erinnere mich an ein großes Digitalprojekt, wo Templates geliefert wurden, wo das JavaScript nicht dokumentiert war und dann irgendwie die Return-Werte der JavaScript-Aufrufe irgendwie unklar waren und dann 25 Mal angemahnt wurde, dass das sauber dokumentiert muss, weil stand ja auch so im Pflichtenheft, das war dann eine Mitwirkungspflicht, die wurde nicht sauber erfüllt, also formell war man dann auf der sicheren Seite. Aber es war halt einfach aus menschlicher Sicht irgendwie nicht leistbar, weil die Templates hatte mal irgendeinen Dienstleister gebaut, den es gar nicht mehr gab und dann haben wir gesagt, okay, das steht zwar nicht im Vertrag und das ist auch im Budget alles so nicht eingeplant, aber wir nehmen jetzt die Entwickler und wir nehmen jetzt die Customizer und die setzen wir in ein Auto und die fahren jetzt zu dem Kunden hin, 3 Tage die Woche, der war zum Glück nicht so weit weg, das waren irgendwie 150 Kilometer oder so oder 120. Und sagt, ihr fahrt jetzt dahin und setzt euch da mit den Technikern auf der anderen Seite zusammen und ihr setzt euch wirklich hier Teamprogramming-mäßig vor einen Bildschirm und dann guckt ihr da drauf und dann versucht ihr die Templates gerade zu biegen und den Termin noch einzuhalten und haben sich erst alle gegen gewehrt. Und dann der Sponsor hat sich gegen gewehrt, weil er auf die zusätzlichen Kosten, da hat er eben kein Interesse gehabt, die zu bezahlen. Die Programmierer wollten aus ihrer gewohnten Wohlfühl Umgebungsoase nicht raus und da irgendwo in die Fremde fahren und da mit anderen Leuten zusammensitzen, die sie gar nicht kennen. Das ist ja bei IT-Lern, ich darf das sagen, ich bin selbst IT-Ler, die sind ja vielleicht manchmal so ein bisschen kontaktscheu. letztendlich haben wir das so gemacht und es war wirklich die Rettung und waren auch alle begeistert. Also die Entwickler waren begeistert, der Kunde war begeistert, weil im Bruchteil der Zeit, die man da mit einer Ticketkommunikation klassisch investiert hätte, dieser Teamspace, wo die Entwickler sich einfach so ganz oldschool gemeinsam vor einen Rechner gesetzt haben und dann mal für einen Monat, das war nicht länger als ein Monat, 3 Tage die Woche da hingefahren sind und zusammengearbeitet haben, das hat das Projekt gerettet. Und das sind eben Dinge, wo ich sage, was im Vertrag steht, ist schön und gut, aber man muss eben bei den Lösungen flexibel sein und den Faktor Mensch in so einem Projekt darf man einfach nicht außer Acht lassen.
Wenn wir jetzt mal auf die Projekte oder sagen wir mal auf große Projekte in Medienhäusern schauen, was sind denn deine Erfahrungen, was da üblicherweise so für Erfolgskriterien herangezogen werden? Klar, man hat irgendwie Projektkosten und sowas, was man natürlich versucht gering zu halten, aber man will mit dem Projekt ja auch was bezwecken durch die Änderung, die man auch herbeiführt. Was ist deine Erfahrung, was so die KPIs angeht für so ein Projekt?
Ja, das hat sich natürlich schon im Laufe der letzten 20 Jahre ziemlich verändert. Also natürlich gibt es die klassischen KPIs, die es auch vor 20 Jahren schon gegeben hat, dass man einerseits sagt, eine ROI-Berechnung macht und dann sagt, okay, ich möchte in 2-3 Jahren mein Invest wieder drin haben und das kann ich erreichen beispielsweise über so einen Klassiker Reduktion von Betriebskosten. Also ich mache da jetzt irgendwie eine konsolidierte IT-Landschaft hin und fasse 3 Einzelsysteme in ein neues System zusammen und durch die geringeren Betriebskosten spare ich dann in 2 oder 3 Jahren den Invest wieder drin und danach habe ich eben ein Revenue da an der Stelle. Natürlich gibt es die klassischen KPIs wie Produktionskosten jetzt aus dem Printbereich. Was kostet mich eine Seite? Wie viel Zeit brauche ich für die Produktion einer Seite? Wie viel Zeit brauche ich für die Bildbearbeitung? Wie viel Zeit brauche ich für die Textbearbeitung? Das sind alles so KPIs, wo man sagt, wenn wir das beschleunigen um Faktor X, dann können wir Faktor Y oder können wir Zahl Y investieren und dann wird sich das dann irgendwann rechnen. Das sind viele solche klassischen KPIs, die wir auch heute noch finden. Allerdings muss man sagen, im Rahmen der Digitalisierung hat eine unheimliche Technisierung von KPIs stattgefunden. Wenn man heute in Projekten über Dinge redet, die als Metriken herangezogen werden sollen, dann ist das mittlerweile sehr viel Technik im Spiel. Ja, gerade durch den ganzen Web- und App-Bereich, wo man im Prinzip ein anderes, ganz anderes Konkurrenzumfeld hat, wo man beispielsweise über das Ranking bei Google ein wichtiger Faktor ist, welche Metriken muss ich denn optimieren, um dort besser gerankt zu werden. Ne? Wir hatten lange Jahre das Thema gehabt, wie komme ich auf die erste Seite der Suchergebnisse, weil dann die entsprechende Wahrscheinlichkeit, dass ich angeklickt werde, relativ hoch ist. Das hat sich ja mittlerweile noch deutlich verschärft durch das Position Zero Problem, was wir durch die ganzen Sprachcomputer-Assistenten haben, die halt nur noch ein Ergebnis wiedergeben, wenn eine Frage gestellt wird. Das Ganze nochmal deutlich verschärft und deswegen achten die Verlage viel auf technische KPIs und seit Google die Core Web Vitals eingeführt hat, sind eben auf einmal Dinge wie LCP, Largest Contentful Paint oder First Input Delay oder solche Metriken, die jetzt zur Performance-Optimierung dienen, die werden auf einmal von dem Kunden herangezogen und sagen, wir machen hier einen Relaunch und wir müssen auf diese Dinge achten, weil die Performance der Webseite ist ein entscheidender Faktor, um gut gerankt zu werden, beispielsweise bei Google. Das sind also jetzt ganz neue Metriken, die da herangezogen werden. Das Volumen der Startseite, also das ganze Thema Kompression und Minimifizierung, das sind Dinge, die eine Rolle spielen in Digitalprojekten. Die klassischen Sachen spielen auch noch eine Rolle. Natürlich werden immer noch PIs und Visits gehandelt. Gerade in den Vermarktungsabteilungen ist es immer noch ein Thema. Wobei man sagen muss, jetzt in Zeiten von Paid Content ist natürlich auch das Thema Abozahl, also digitale Abos, ist sehr wichtig geworden, weil insbesondere auch darüber die Verhandlungen bei der Anzeigenpreise natürlich aus Kundensicht besser erfolgen kann, weil ein E-Paper-Abo mittlerweile auch von den Anzeigenkunden anders eingeschätzt wird, als es vielleicht noch vor ein paar Jahren der Fall war. Ne? Also das Thema Digital-Abos ist ein wichtiges Thema. Aber auch das Thema Media-Time. Ne? Also wie lange ist ein Besucher, der jetzt auf die Seite kommt, hier unterwegs und was macht er? Hat er jetzt den Artikel angeklickt und ist dann Kaffee trinken gegangen und klickt dann nochmal 2-3 Mal und ist dann noch 5 Sekunden da und dann ist er wieder weg. Ist eben was anderes, als wenn ein User auf die Seite kommt. Ich habe vielleicht einen längeren Fachartikel und der wird einem sauber durchgescrollt und hat wirklich eine entsprechend lange Lesezeit. Offensichtlich habe ich dann da Content gehabt, der Relevanz ist. Also Relevanz ist natürlich etwas, was man jetzt schlecht als harte Metrik definieren kann, aber etwas, was dazu führt, dass ich die Nutzer möglichst lange auf meinem Angebot binde, weil wir wissen, dass dort dann die Wahrscheinlichkeit, dass man da eine Conversion erreichen kann mit diesen Nutzern, deutlich höher ist als die Flybys, die eben von der Suchmaschine kommen, kurz 2-3 Klicks machen und dann wieder weg sind.
Wenn es um Paid-Content-Modelle geht, dann hast du ja gerade schon gesagt, gibt es verschiedene KPIs, aber vor allen Dingen die Zahl der Subscriber ist da wichtig. Und wie wirkt sich das denn deiner Meinung nach auf die Produkte aus? Ist es da eine Steigerung der Qualität oder würdest du eher sagen, das schadet?
Nee, das schadet eher nicht. Also es ist, also meiner Beobachtung nach ist es so, dass man insbesondere bei den Regionalverlagen hat man in den letzten 10, 20 Jahren, war die einzige Erlösquelle, war tatsächlich die Vermarktung. Da waren MPIs und Visits, waren die KPIs, die wichtig waren und man hat über die TKPs verhandelt und hat dann natürlich versucht, da möglichst hohe Einnahmen zu generieren, was dazu geführt hat, dass man dem eigenen Kunden bis an seine Schmerzgrenze sozusagen belastet hat mit Seiten, die wo man dann irgendwie den redaktionellen Content irgendwie nur mit der Lupe suchen musste, weil wenn man die Startseite von so einer Regionalzeitung aufgerufen hat, dann kamen dann erstmal so viele Banner und Skyscraper und Pop-Ups und Flyouts, bis man irgendwann den Content nicht mehr gesehen hat und bis man das alles weggeklickt hatte, um dann den eigentlichen Artikel zu sehen. Das sah aus meiner Sicht fast schon so aus wie eine Bestrafung der eigenen Kunden.
Und der eigene Artikel hatte dann auch noch eine Headline, die eher zum Clickbaiten verführt hat, als dass sie irgendwie zum Inhalt gepasst hat, um einfach noch mehr Klicks zu erreichen.
Absolut, absolut, ganz genau. Und Bildergalerien mit 500 Bildern, die man dann auf die Startseite gepackt hat und so weiter. Diese ganzen hässlichen oder unschön, würde man eher sagen, Entwicklung. Da ist jetzt natürlich in den letzten Jahren hat ein Umdenken stattgefunden. Es gibt jetzt einige Anbieter, die gesagt hatten, okay, Paid Content ist jetzt erstmal nicht unser Ziel, aus welchen Gründen auch immer, wegen mangelnder Technologie oder wegen mangelnder Qualität, weiß man nicht. Auf jeden Fall hat man sozusagen dann den Schmerz für den Kunden reduziert, indem man eine Werbefreiheit oder eine Werbereduktion zumindest sich erkaufen konnte mit einer Subscription. Andererseits ist natürlich in der Redaktion, hat auch ein Umdenkprozess stattgefunden. Es war lange Zeit so, dass man gesagt hat, unseren hochwertigen, eigenen recherchierten Content, wo wirklich Leute unterwegs waren und wir richtig viel Geld investiert haben, den stellen wir nicht einfach so kostenlos ins Netz. Den hängen wir hinter die Paywall oder hinter irgendeine Form von Login. Das wollen wir nicht mehr verschenken. Man hat irgendwann erkannt, dass es vielleicht nicht so klug war, weil die ganzen Jahre den teuren Content an die großen Plattformbetreiber in den USA zu verschenken und die darauf schöne, schlaue Geschäftsmodelle entwickelt haben und damit viel Geld verdient haben. Auch in den deutschen Medienverbänden ist es ja gerade ein diskutiertes Thema, dass das einfach diese Sünde nicht nochmal wiederholt werden darf. Dadurch, dass man eben jetzt die Möglichkeit hat, technisch auch für Einzelinhalte oder eben halt auch für gebundelte Inhalte Einnahmen zu generieren im Digitalbereich, ist man natürlich eher dazu geneigt, auch die hochwertigen Inhalte auch im Digitalen zu veröffentlichen. Das hat da auf jeden Fall zu einer Verbesserung geführt. Und wir sehen ja auch, nachdem erste News-Anbieter da vorangeschritten sind, was das Thema anbelangt, haben wir mittlerweile sowohl bei den Newsportalen, bei den Nachrichtenportalen, als auch bei den ganzen Zeitschriften und Fachzeitschriftenportalen eine enorme Verbreitung von Paid-Content-Ansätzen, weil man eben jetzt in den letzten Jahren gesehen hat, es funktioniert tatsächlich. Ne? Und damit kann ich eben auch meinem Kunden ein Leseerlebnis anbieten, was im Digitalen nicht schlechter ist als im Print, sondern wo ich eben auch die Vorteile des digitalen Mediums auch tatsächlich dann noch nutzen kann im Vergleich zum klassischen Papier.
Jetzt ist es aber so, dass dadurch natürlich auch dieser Nachteil des digitalen Mediums mitkommt, dass es halt noch komplexer wird, weil plötzlich die Webseite auch noch einen Funnel hat, einen Sales-Funnel, einen Paywall, alles dynamisch ist, dynamisches Pricing von irgendwelchen Tiers und so weiter, wo man natürlich schon sagen muss, die Komplexität, die wird ja immer weiter aufgebläht durch diese Paid-Content-Geschichte, dann hat man ja trotzdem noch Advertising drin, man hat trotzdem noch andere Kanäle, Social Media und so weiter. Und dem zu begegnen, gibt es ja viele Bestrebungen, auch KI einzusetzen, um gewisse Dinge halt wieder sozusagen aus dem Manuellen zu entfernen und zu automatisieren. Wie sind denn so deine Erfahrungen in dem Bereich? Wie weit ist das so vorangeschritten bei Publishern, dass sie überhaupt KI einsetzen? Und wenn ja, aus deiner Sicht, was sind da so erfolgreiche Modelle, wo KI eingesetzt wird, die dann ja entweder zum Zwecke der Komplexitätsreduktion oder um das Ergebnis zu verbessern, auch eingesetzt wurden?
Ja, also das ist auf jeden Fall eins der hochdynamischsten Bereiche in den letzten Jahren. Also keine Konferenz, kein Projekt und kein Kunde, wo es nicht um dieses Thema geht. Und es wird meiner persönlichen Meinung nach noch dadurch verstärkt, dass das Thema Subscriptions, was in den letzten Jahren so im Vordergrund gestanden hat, das könnte eine strategische Sackgasse sein. Natürlich haben die Verlage mit dem Boom des Internets versucht, ja über alle möglichen Diversifikationen im Digitalbereich irgendwie Einnahmen zu generieren, weil über den Content und über die Anzeigen war das nicht am Anfang zumindest nicht so erfolgreich. Und jetzt haben sich alle auf die Subscriptions gestürzt, weil gesagt haben, wir verlagern jetzt das von einem Kiosk einfach ins Web und holen uns da jetzt die Abos und dann haben wir regelmäßige Einnahmen. Da gibt es auch ein paar erfolgreiche Beispiele in Deutschland, wo das funktioniert. Aber ich glaube, man kann nicht mehr dieses Kulturverhalten des Abos, was wir jahrzehntelang aus dem Printbereich kennen, das kann man nicht mehr eins zu eins ins Digitale übertragen. Das heißt, man wird relativ schnell dort in eine Abflachung der Abo-Zunahme kommen. Und da muss man sich überlegen, habe ich denn außer dem klassischen Abo-Modell noch andere Ansätze, um im Digitalbereich Einnahmen zu generieren? Und da gibt es eben verschiedene Formen von Aggregierungen, von Einzelverkaufen, Kaufgeschichten, weil gerade so dieses Thema, ich möchte jetzt einen einzelnen Artikel, weil das Thema mich gerade interessiert, den will ich haben, da bin ich auch bereit dafür zu bezahlen, aber ich will eben kein Abo abschließen. Das ist im Digitalbereich sozusagen das Pendant zum klassischen Kiosk. Da bin ich reingegangen und habe immer meine Computerzeitschrift gekauft, aber irgendwann wollte ich doch mal vielleicht im Garten was machen, dann habe ich ausnahmsweise meine Gartenzeitschrift gekauft, aber ich wollte halt kein Abo abschließen. So Leute muss ich auch im Digitalbereich abholen. Und neben dem, was du gerade schon genannt hast, kommt das alles auf den Stack obendrauf und ich kann so viele Menschen gar nicht dahinsetzen, die sich da manuell um das alles kümmern, um das alles zu realisieren. Also brauche ich eben Technologie. Und die Technologie hat jahrelang nach relativ primitiven, regelbasierten Verfahren gearbeitet. Da hat sich eben das Produktmarketing irgendwelche Regeln überlegt, die hat man dann implementiert und danach wurden eben Inhalte auf die Webseite ausgesteuert. Das ist eben dann nicht mehr kompetitiv mittlerweile und deswegen ist dieses ganze Thema KI-Unterstützung auf allen möglichen Ebenen sozusagen gerade explosionsartig dabei, sich zu verbreiten. Das hat angefangen, vielleicht vor über 10 Jahren hat das schon im deutschsprachigen Bereich angefangen, so mit den ersten Empfehlungssystem, also das, was heutzutage unter Recommendation Systems meistens bezeichnet wird, waren so die Anfänge, wo man dann gesagt hat, okay, man wollte das, was man aus dem E-Commerce kannte, was man von Amazon kannte, wer dieses Buch gekauft hat, hat auch folgende Bücher gekauft. Sowas wollte man auch für den redaktionellen Content haben, kann man das nicht, gibt es da nicht tolle Software, mit der man sowas machen kann. Dann hat es dann angefangen, dass man so Empfehlungssysteme auf die Webseiten platziert hat und wenn einer da einen Testbericht von einer Grafikkarte gelesen hat, dann hat man ihm da noch automatisch 3 andere passende Artikel angezeigt. Das waren so die klassischen Anfänge. Und mittlerweile ist es so, wenn wir uns insbesondere jetzt mal den ganzen Verlagsbereich anschauen, dass wir in der Produktionskette, in der Wertschöpfungskette eigentlich KI-Tools vom Anfang bis zum Ende mittlerweile im Einsatz haben. Das fängt schon an bei der Anzeigenvermarktung, von der Platzierung von Anzeigen. Der Redakteur, der Texte verfasst, der hat Tools in seinem Editor für Predictive Typing unterstützt. Er schreibt einen Artikel über die Affenpocken, weil er gerade Medizinjournalismus gerade macht und bekommt vom System automatisch verwandte Texte angezeigt, entweder aus dem eigenen Bestand, was haben wir schon dazu gebracht zu diesem Thema Infektionskrankheiten oder was machen unsere Mitbewerber gerade? Redakteure haben Tools, KI-basierte Tools. Wenn es manche Archivsuche. Archivsuche ist ja auch so ein lange Jahre, so ein ganz heilige Kuh in den Verlagen, wo viel Geld investiert wurde in eine Verschlagwortung oder sogar in eine hierarchische, ontologiebasierte Kategorisierung von den Archivinhalten. Da hat man dann Anfragen ans Archiv gestellt und hat gesagt, ich brauche mal zum Thema Infektionskrankheiten, Pocken, was haben wir da in den letzten 10 Jahren dazu gehabt. Dann hat man 2 Tage später eine Antwort aus dem Archiv bekommen, weil die Systeme so komplex waren, dass sie keiner bedienen konnte. Heute hat man sowas in einem Redaktionssystem direkt integriert und kann eben automatisch oder semi-automatisch sich da Ergebnisse anzeigen lassen. Das ganze Thema Synonyme ist für einen Redakteur heute eine Unterstützung, dass er irgendwie, wenn es um Fachbegriffe geht, auch immer mal wieder ein bisschen Variabilität in die Texte reinbringt. Textkürzung ist ein sehr spannendes Thema, was so in den ganz jungen Jahren jetzt Fahrt aufgenommen hat durch verbesserte Technologien. Das kann man einerseits im Digitalbereich fürs Teasering verwenden, aber auch dieses ganze Thema Summarization, um erstmal für den Menschen ein Angebot zu machen, die eben nicht den langen Fachartikel lesen wollen, sondern den erstmal Appetit zu machen über eine Zusammenfassung, sowohl im Print als auch für Übersichtsseiten. In der Produktion kann man die Summarization-KI-Modelle benutzen, um beispielsweise das Layout, das Print-Layout, was ja überall unter oder fast überall unter einem hohen Kostendruck steht, um das weiter zu automatisieren, um da die Effizienz zu steigern und sagen, okay, ich kann also jetzt Teile des Layouts, was bisher Menschen manuell gemacht haben, kann ich eben weiter durch Werkzeuge automatisieren, die mir beispielsweise Übersatz automatisch korrigieren oder vielleicht eben auch ein entsprechendes Print-Template auswählen, was passt mit einem entsprechenden Bildmaterial und dann den Automatisierungsgrad beim Seitenaufbau dadurch weiter erhöhen kann und eben die Produktionskosten mit runterzufahren, während gleichzeitig auch die Einnahmen im Printbereich immer weiter zurückgehen. Und dann gibt es mittlerweile noch schöne andere Tools, also Topic Detection, wo man eben Themen identifiziert, die jetzt gerade populär sind, indem man vielleicht Social-Media-Kanäle scannt und dort automatisch Themenseiten dann generieren lässt, wo man alles, was man zu dem Thema hat, schön auf eine speziellen Themenseite generiert. Automatische Keyword-Extraktion ist auch mittlerweile gibt sehr mächtige Werkzeuge im Produktionsbereich. Wenn wir dann über das Thema Output nachdenken und uns gucken, wir sind jetzt sozusagen beim End-User und haben den Content auf der Seite und dann haben wir natürlich eben schon angesprochen, so diese klassischen Empfehlungssysteme, Kontextpersonalisierung, wo mittlerweile viele Anbieter auch im deutschsprachigen Markt unterwegs sind und auch dort viele Verlage das schon einsetzen. Wir haben das Thema Objekterkennung, was unter dem technischen Begriff Named Entity Recognition läuft, wo man in Texten eben Personen erkennen kann oder Produkte beispielsweise. Und darauf basierend kann man halt entsprechend wieder Affiliate-Links generieren oder Produktdatenbanken anbinden. Das ganze Thema Text-to-Speech beispielsweise, auch seit ein paar Jahren ein Trendthema im Verlagsbereich. Und jetzt vor kurzem kam jetzt noch eine Meldung raus, dass Regionalzeitung den ersten vollautomatisch generierten Podcast auf den Markt gebracht hat. Es ist gerade unglaublich viel Bewegung und Dynamik in dem kompletten Bereich.
Lass uns bei dem Thema KI im redaktionellen Umfeld noch kurz bleiben. Du hast ja schon gesagt, da macht die Maschine inzwischen ganz schön viel. Gibt es da in deinen Augen auch so eine Art Trade-off zwischen einer Ungenauigkeit, die vielleicht akzeptiert wird, weil es so viel günstiger wird? Und Benni, vielleicht kannst du ja im Anschluss zu Markus da auch noch was zu sagen, denn euer System ist da ja auch recht wirkmächtig. Aber zuerst du, Markus.
Die Vorbehalte in den Redaktionen gegenüber diesen KI-Tools und KI-Werkzeugen, die haben deutlich nachgelassen. Das war vor 10 Jahren, als so die ersten auf dem Markt sich damit beschäftigt haben. Ich erinnere mich an ein bekanntes Computer-IT-Portal, was damit vor 10 Jahren schon erste Experimente gemacht hat. Da war die Redaktion äußerst kritisch dem gegenüber und man konnte im Grunde genommen nur durch AB-Testing oder durch entsprechende Statistiken im Prinzip nachweisen, dass das funktioniert, dass die Leser das nutzen. Ich kann mich an eine Geschichte erinnern, wo also der klassische Related Content Kasten von der Redaktion unter einem Fachartikel stand und wir dann dort drunter nochmal, also noch schlechter sozusagen von der Position auf der Seite, nochmal einen automatisch basierten Related Content Kasten platziert haben. Der war dann nachher in der Analyse, wurde der sogar häufiger geklickt als der von den Redakteuren manuell zusammengestellte Kasten. Deswegen sind die Vorbehalte da zurückgegangen. Natürlich ist es so, dass in Einzelfällen die Maschine immer noch Dinge macht, wo der Mensch sich fragt, wie soll ich das meinem Leser präsentieren oder auch die Logik dahinter nicht versteht, weil es gibt eben dort vielleicht auch keine Logik dahinter, die man verstehen kann, sondern es sind im Prinzip ja alles nur statistische Verfahren auf enorm vielen Daten. Deswegen habe ich erlebt, dass immer noch die Möglichkeit des manuellen Eingriffs, die wird sehr hoch geschätzt. Also dass man sagt, wir haben hier irgendwie einen tollen Automaten, der liest alle eure Texte und automatisiert den Output auf euren Webseiten. Das ist so ein Wunschtraum, den vielleicht manche Verlagsmanager haben, aber in den Redaktionen stehen dann die Nackenhaare zu Berge und die wollen zumindest immer noch die Möglichkeit haben, mit Blacklisting oder Whitelisting oder auch Parameter, die sie selber noch vielleicht ein bisschen einstellen können, noch einzugreifen in die Maschine. Aber sie haben eben erkannt, dass in der Masse der des Contents und der Bereiche. Ein Mensch, das eben nicht machen kann, und dann eine Maschine, die vielleicht nicht ganz so die Qualität wie ein Mensch hat, aber das immer noch für den eigenen Erfolg viel besser ist, trotzdem den Auftritt optimieren zu lassen von der Maschine, als wenn es eben gar nicht passiert. Und gerade auch das Thema, ich gehe nochmal zurück in die Vergangenheit und kann eben auch Content, der schon älter ist, der vielleicht überhaupt nie wieder von einem manuell angefasst würde und aktualisiert würde. Wenn ich jetzt mal beim Bereich Medizin beispielsweise bleibe und wir ein Thema haben, Corona, was uns seit 2 Jahren medial absolut omnipräsent ist, dann habe ich vielleicht relevanten Content, der zu dem Thema passt, den ich vielleicht schon auch vor 4, 5 Jahren mal verfasst habe, der dort eine wichtige Rolle spielt. Und wenn ich den müsste ich sozusagen manuell aus dem Archiv holen, um den nutzen zu können. Und wenn ich eine Maschine habe, die das auf Basis einer semantischen Suche für mich quasi identifiziert und sagt, du, pass mal auf, ich habe hier was über Aerosole, das haben wir vor 5 Jahren mal geschrieben, ist gerade top aktuell, pack das mal bitte mit auf die Webseite, dann ist das ein Riesengewinn für einen Content-Anbieter. Und diese Erkenntnis, die hat sich jetzt schon in der Breite durchgesetzt. Deswegen sind die Vorbehalte mittlerweile nur noch relativ überschaubar, eigentlich kann man sagen. Also das mittlerweile geht es in den Gesprächen mit den Kunden eigentlich eher darum, wie können wir möglichst intelligent für unsere Zielgruppe und für unseren Content diese Tools einsetzen und gar nicht mehr um das Grundsätzliche, ob oder ob nicht.
Ja, das können wir aus eigener Erfahrung bestätigen. Das ist schon so, dass da sich einiges geändert hat. Vor allem, weil, und das war vielleicht auch wichtig, was du gesagt hast, kam vielleicht noch nicht ganz so raus, es geht halt nicht mehr nur um Kostenersparnis. Ne? Es geht wirklich darum, dass, wenn man jetzt zum Beispiel an das Thema Verlinkung von Content, Artikel zu Artikel, Links, wenn man sich das mal anschaut, dann klar, es ist eine gewisse Kostenersparnis dabei, jetzt irgendwie 6 neue Links in dem Artikel zu setzen, dass das automatisiert durch eine Maschine passiert. Aber was viel interessanter ist, ist ja, wenn diese Maschine sich um den gesamten Schatz permanent kümmert. Du hast ja vorhin erzählt, wie viel da schon investiert wurde, um hierarchische Ontologien zu bauen, um diesen Content-Schatz verwertbarer zu machen. Aber was im Prinzip ja gar nicht passiert ist, dass so ein Stück Content, nachdem es mal publiziert wurde, in der Regel nochmal angefasst wird. Und so eine Maschine kann sich halt um sowas kümmern, weil die läuft halt 24/7 und hat einen viel größeren Impact als die Redaktion. Ich glaube, dadurch ist natürlich schon eine gewisse Begeisterung auch da. Aber was man schon immer spürt bei jedem Projekt, wo es darum geht, ist, dass es schon auch ein gewisses, eine verhaltene Einführung von sowas gibt. Man will eben die Kontrolle behalten. Man will nicht, dass dieser Schatz auch zerstört wird. Man möchte schon sehen durch und eingreifen und eigentlich zuerst lieber auch halbautomatisch oder manuell vergleichen, bevor man das dann eben laufen lässt. Und ich glaube, diese Vorbehalte sind nach wie vor da, weil, und das ist ja auch was du komplett richtig gesagt hast, das sind statistische Modelle. Das heißt, keiner kann am Ende wirklich punktuell erklären, warum dieser Link jetzt eigentlich da ist, weil das viel zu komplex wäre, das zu erklären. Ja, das ist halt so ein bisschen die Magie, die dahinter steckt. Also so magisch ist es am Ende auch nicht, aber es geht halt um Wahrscheinlichkeiten. Und am Ende kommt halt, dass es ein guter Link ist, errechnet die Maschine, dass es auch nur mit einer Wahrscheinlichkeit von 75% ist zum Beispiel. Ja, das kann man ja mit berechnen. Dass diese 75% aber weitaus besser sind, was die Redaktion so im Normalfall tatsächlich tut, weil ja eigentlich auch alle mit dem Ergebnis, was eine Redaktion im Bereich Linken zum Beispiel macht, ist ja immer unzureichend, weil die Ressourcen sind ja auch gar nicht da, das richtig gut zu machen. Aber dass diese 75% durchaus viel, viel besser sind als das, was die Redaktion macht, dass dieses Vertrauen zu gewinnen, das ist schon immer ein Schritt. Weil eben auch manchmal Ergebnisse dabei rauskommen, wo man sich fragt, naja gut, das hätte die Redaktion jetzt nicht gemacht, aber dass der Link da ist, schadet jetzt auch nicht so sehr, dass man den wahren Hebel, den so ein System dann bringt, nicht nutzen würde. Ne?
Das Ganze steht und fällt auch ein bisschen mit der Größe des Datenpools, den ich quasi dahinter stehen habe. Also natürlich kennen wir alle die Werkzeuge, die dort mittlerweile auf den Nachrichtenportalen eingesetzt werden. Und das funktioniert auch so gut, dass man dort eben kaum noch Vorbehalte hat und die in breiter Front eingesetzt werden. Aber wenn ich im Bereich der Fachverlage unterwegs bin und die teilweise also sehr special interest sind und eben auch komplexe wissenschaftliche oder technische Themen behandeln, ist also die Menge an Daten, die ich brauche, um erstmal mit dem Machine Learning da erstmal ein Datenmodell aufzubauen, auf dessen Basis dann nachher der Algorithmus eben Empfehlungen ausspielen kann, die ist dann teilweise schon so gering, dass auch die Fehlerquote, um es mal so zu bezeichnen, oder die Qualität darunter darunter ein bisschen leide. Ich kann über Parameter, bei den meisten KI-Tools kann ich über Parameter einstellen, okay, der semantische Vektor, der dort gebildet wird, ne, in den meisten Fällen ist es so, dass eben ein n-dimensionaler Vektor generiert wird und der sozusagen dann die Semantik eines Textes darstellt und ich habe dann einen n-dimensionalen Vektorraum und dann kommt der nächste Text, also kommt der Text, um den es jetzt gerade geht, der hat eben dann auch einen Vektor und dann sucht man eben die möglichst nah dran sind und sagt, die sind eben semantisch verwandt und da kann ich jetzt eine Recommendation ausspielen. Diese Relevanz wird üblicherweise auch über eine Metrik quasi definiert und dann kann man eben sagen, okay, wenn die Relevanz unter 0,7 ist, dann zeig es nicht an. Zeig also nur verwandte Artikel an, die eine Relevanz, eine semantische Ähnlichkeit über 0,7 haben. Ne? Das ist um einen abstrakten Wert zu nennen. So, wenn ich aber dann in so einem Special Interest Bereich unterwegs bin, dann habe ich vielleicht überhaupt gar keine Inhalte, die über 0,7 liegen. Dann habe ich vielleicht 5 Stück und die liegen im besten Fall vielleicht bei 0,5. So, was mache ich dann? Habe ich dann einen leeren Kasten auf meiner Seite? Also wir haben zu diesem Thema mal leider, lieber Leser, lieber Kunde, wir haben leider keine weiterführenden Informationen zu diesem Bereich. Na doch, haben wir, aber die sind eventuell, weichen sie ein bisschen ab, vielleicht nur einen Teilaspekt dieser Thematik betrachten und dann im Inhalt aber auch nochmal ein anderes Themengebiet umfangreicher beleuchten und deswegen ist der Relevanzscore vielleicht dann nur bei 0,4, aber könnte den User trotzdem noch interessieren. Deswegen ist so die ganze Methodik und die Anwendung dieser KI-Werkzeuge auch stark abhängig davon, bei welchen Kunden ich unterwegs bin, welche Datenbasis habe ich und auch die Qualität natürlich dementsprechend auch ein bisschen variabel ist in dem Bereich.
Ja, und wie viel Zeit man sich auch nimmt, um dieses Feintuning dann auch zu machen, ne? Also, dass man eben genau solche Profile einstellt, wo man so die Gewichtung von diesen ganzen Modellen, die man dann später im Einsatz hat, halt auch vornimmt, dass man sich da auch eine Phase nimmt, wo man das eben gut feintunet auf den tatsächlichen Content, den man hat, denn es, wie du schon richtig gesagt hast, Special Interest und General Interest und so weiter, das unterscheidet sich schon sehr, wie diese Modelle am Ende gesteuert werden müssen.
Ne? Und Markus, lass uns noch mal ein bisschen bei deiner Praxis bleiben. Wie hoch ist denn der Anteil der Verlage, mit denen du in Kontakt bist, die tatsächlich auch KI-gestützte Produkte im redaktionellen Umfeld oder im Bereich Audience Development einsetzen?
Also in der Praxis ist es wirklich erstaunlich, in welcher rasenden Geschwindigkeit sich das in den letzten Jahren verbreitet hat. In meinem bescheidenen persönlichen Umfeld, bei den Verlagen, mit denen ich zu tun habe, muss ich sagen, 80-90% setzen mittlerweile schon KI-Tools in irgendeiner Form ein. Entweder indem sie eins der marktgängigen, fertigen Produkte eingekauft haben und haben dem Dienstleister gesagt, hier ist unser Webauftritt, bau deine Technologie hier ein und das ist ein Projekt mit überschaubarem Invest und mit überschaubaren Laufzeit. Dann nutzt man vielleicht das Potenzial dieser Lösung nicht so, wie man es könnte, aber man ist erstmal dabei, man hat so ein Tool im Einsatz. Die Geschäftsführung kann auch sagen, wir sind innovativ und gegenüber der Redaktion und wir setzen die neuesten Methoden ein. Sowas spielt ja auch oft nochmal eine Rolle, dass man immer am Ball bleibt und als innovativ und modern dasteht. Dazu kommt dann, dass wir mittlerweile im Open-Source-Bereich frei verfügbare Sprachmodelle haben, die also schon fertig trainiert sind und auch Technologien haben, die frei verfügbar sind, die mit relativ überschaubarem Aufwand auch mit ein bisschen eigener Implementierungsarbeit eingesetzt werden können und die mittlerweile auch gut dokumentiert sind, sodass man also nicht mehr, wie das vielleicht vor 10 Jahren noch der Fall war, irgendwelche ganz geheim gehaltenen Spezialalgorithmen gibt es natürlich heute auch noch ganz viel, aber da steckt auch immer viel Know-how drin und eben Wettbewerbsvorteil der Anbieter, die sich da auch unterscheiden. Aber die frei verfügbaren Sprachmodelle und Algorithmen, die man da heute hat und diese Tools, die führen eben dazu, dass sehr viele Verlage mittlerweile solche Technologien einsetzen. Das ist meistens, aber meiner Erfahrung ist es eher punktuell und das ist an vielen Stellen auch so MeToo und weil es meine Mitbewerber jetzt schon alle haben, müssen wir es auch machen, von so einer stringenten, durchgehenden KI-Strategie, die also wirklich sehr viele Bereiche, von denen die ich eben genannt habe, auch abbildet und berücksichtigt. Das findet man tatsächlich momentan nur bei den sehr großen Medienhäusern. Aber so generell ist es überall oder fast überall mittlerweile ein Thema.
Was sind denn so, wenn du auch in den Bereich Audience Development verstärkt denkst, was ist denn deiner Meinung nach so ein Zukunftsmodell eigentlich für Verlage? Was sind so die Themen, wo man jetzt den Fokus drauf lenken müsste, um da in 3, 4, 5 Jahren erfolgreich zu sein als Verlag?
Ja, das ist so ziemlich nach meinem Namen dann immer die zweite Frage, die ich eigentlich gestellt bekomme, wenn ich irgendwo bei einem Kunden reinkomme. ich muss den Kunden dann auch immer gestehen, dass meine Glaskugel einen Wackelkontakt hat. Die Frage nach dem Next Big Thing, die steht natürlich immer im Raum, weil irgendwie hat man immer das Gefühl, die Potenziale sind einfach gigantisch im Digitalen. Und wenn ich die richtige Idee habe, dann bin ich total erfolgreich. Aber letztendlich erkennt man immer so ein bisschen den Lemming-Effekt. Wir haben jetzt ja in den letzten Jahren im Digitalbereich gesehen, dass dort so die verschiedenen Wellen von Strategien durchgelaufen sind. Ich komme mal zurück zu dem Thema Tablet, wo noch vor einigen Jahren manche Verlagsmanager Steve Jobs auf Knien danken wollten, dass er das Tablet erfunden hat, weil das galt so als die glorreiche Zukunft des digitalen Publishings, wo man eben hohe Einnahmen generieren kann, indem man nur eine medienspezifische optimale Darstellung der Inhalte realisiert. Und dann haben dann die Verlagshäuser enorme Geldsummen investiert und haben total sophisticated Apps programmiert, die mit Animationen und Wisch und Medienanreicherungen die tollsten Darstellungsformen auf dem Tablet realisiert hat, also sozusagen die neue Dimension des digitalen Lesens auf dem Tablet. Das war enorm teuer, vor allem nicht nur der einmalige Invest, sondern auch die jeweilige Produktion war enorm teuer, weil enorm aufwendig. Und das ist nach und nach alles wieder in der Versenkung verschwunden, weil man gemerkt hat, die lesen es zwar, aber die bezahlen nicht so viel dafür, dass ich sich das irgendwann tragen würde. Also ist man wieder zurückgegangen zum klassischen E-Paper. Das klassische E-Paper boomt im Moment aus verschiedenen Gründen. Es ist zwar erstmal nur ein primitives PDF, was natürlich mit ein paar an technischen Anreicherungen auch, natürlich habe ich dann da Links und kann irgendwie irgendwo draufklicken, lande dann auf einer Bildergalerie und so. Das macht man schon, aber im Grunde genommen ist es von der Haptik her etwas Digitales, was ich aus der physischen Welt des Papieres kenne. Aber das hatte eben auch, das hat eben auch ein paar Vorteile. Das hat, also es hat zum Beispiel diesen Nachhaltigkeitsaspekt. Es gibt immer mehr Verlage, die sagen, unsere Leser wollen kein Papier mehr aus Nachhaltigkeitsgründen. Die wollen ein E-Paper haben, weil es besser transportabel ist. Sie können auf ihrem Tablet 100 E-Papers mitnehmen, gar kein Problem, aber sie können nicht 100 Zeitschriften mit in den Urlaub schleppen. Und es ist aus Umweltgründen vermeintlich besser. Ob das wirklich so ist, weiß man natürlich alles nicht so genau, je nachdem, welche Studie man da liest. So, und das sind eben so Bewegungen, die im Digitalbereich und im Publishing-Bereich so da durchlaufen. Und dann hat man sich jetzt in den letzten Jahren stark auch auf das Thema Paid Content und Subscriptions konzentriert. Und man schaut dann auf die Player, die extrem erfolgreich sind, ne, oder ich will nicht sagen extrem erfolgreich, die einfach erfolgreich sind, weil sie oben stehen. Und wenn man sieht, dass Bild.de mittlerweile bei über 600.000 Abonnenten ist und die Konzernschwester Welt, glaube ich, bei über 200.000. Und das sind aber die Top-Player im deutschen Markt. Ne? Und wenn man sieht, dass früher von der Printbild zu Hochzeiten im Kiosk, keine Ahnung, 10 Millionen Stück verkauft worden sind, dann ist man da schon noch ein ganzes Stück weit entfernt. Und die Frage ist, ob man das über die Digital-Subscriptions jemals wieder diesen Level erreicht. Also hat man da einerseits die Masse, wo man mit günstigen Preisen versucht, viele Abos zu generieren. Dann hat man andere, die hochwertigeren, in Anführungsstrichen, selbstdefiniert hochwertigeren Content hochpreisiger anbieten, also neue News-Formate wie beispielsweise Gabor Steingart. Und das sind so die Bereiche, in denen sich die Verlage so ein bisschen finden müssen. Also eine wichtige Barriere ist eingerissen, nämlich keine Angst mehr vor der Paywall. Ne? Das Thema kann man eigentlich sagen, ist durch. Das braucht man nicht mehr zu verargumentieren, sondern dass das ein Erfolgsmodell sein kann. Das haben alle Verlage verstanden, aber bei vielen krankt es alleine daran, weil eben die Technologie beispielsweise noch gar nicht da ist, weil man eben da kein Investment in Technologie gemacht hat, überhaupt nicht die Möglichkeit da ist, außer vielleicht einem simplen Login, wo man dann sagt, hier kannst du jetzt unser E-Paper runterladen. Aber das ist ja eben keine intelligente Paid-Content-Strategie. Aber wenn ich die umsetzen will und möchte meinem Kunden eben digitale Bezahlinhalte anbieten auf einem Weg, der smart ist, der auch die einzelnen Kioskverkäufer abholt und der auch keine großen Hürden bedeutet, die der Kunde überspringen muss, dann muss ich da eben in Technologie investieren. Und da sind jetzt viele Verlage, die jetzt erstmal versuchen, wieder den Status quo quasi aufzuholen, um da mitzumachen und dann erstmal überhaupt ein Angebot zu haben, wo sie was verkaufen können, sozusagen ihren digitalen Kiosk erstmal vernünftig aufzubauen, weil für guten Inhalt die Leute offensichtlich bereit sind zu bezahlen und man braucht vor der Paywall keine Angst zu haben. Freiwillig bezahlen wahrscheinlich nur die Leser der Taz im umfangreichen Maß und in den anderen Medien muss man eben die Leser ein bisschen dazu zwingen, dass sie für die teuer erstellten Inhalte auch bezahlen. Das ist also sozusagen die Besinnung auf das klassische Geschäft eines Verlegers. Dann muss man schauen, was haben denn die Verlage in den Jahren von dem großen Rückgang der Printerlöse noch für Geschäftsbereiche gehabt. Und die hat man jetzt auch versucht, im Digitalbereich zu übertragen. Also beispielsweise so ein Klassiker ist das ganze Thema Veranstaltungsmanagement, was viele Verlage als Einnahmequelle irgendwann mal erkannt haben. Und das ist jetzt nochmal auch verstärkt durch Corona stärker digitalisiert worden, indem man eben dort Webinare oder digitalen Konferenzen anbietet. Wenn ich in meine Community schaue, vielleicht auch meine Fachcommunity als Verlag, sollte ich mir überlegen, welche Vorteile bietet denn das digitale Medium gegenüber dem bisherigen klassischen bedruckten Papier. Da gibt es eben gewisse Dinge, die kann ich eben nur im Digitalen abbilden. Die will ich als Leser auch haben, dass ich eben nicht da irgendwo meine 20 Kilo gestapelte Zeitschriften durchsuchen muss, bis ich irgendwie nochmal einen speziellen Inhalt wieder rausfinden kann, sondern da habe ich im Digitalen viel mehr Möglichkeiten, eben auch automatisiert, auch wieder mithilfe von KI-Tools, vielleicht automatisch generierte Specials anzubieten. Es ist ja oft so, der eine, der will mal ein Auto kaufen, der andere will ein Fahrrad kaufen, der andere braucht für sein Haus neue Fenster und der andere sucht neue Rezepte. Oder man hat ja im Leben immer irgendwie so Phasen, wo man sich in irgendein Thema einarbeitet und ist auf der Suche dann nach wertvollen Inhalten. Ich sage mal, so ein bisschen das Thema, wie Stiftung Warentest auch erfolgreich Business macht, indem sie sagt, wir haben eben eine breite Palette an Informationen und haben immer für spezifische Zielgruppen genau das Richtige. Die einen suchen eben biologische Farben, um ihr Haus neu zu streichen, und dann haben wir eben einen Test mit 20 Produkten und den kannst du bei mir kaufen. Das ist etwas, wenn ein Fachverlag beispielsweise sagt, unser Gebiet ist Sport beispielsweise, alles, was mit Sport zu tun hat, und du möchtest jetzt neue Ausrüstung kaufen, dann können wir dir sozusagen auf KI-Methoden basierte, personalisierte Zusammenstellung von Inhalten machen, die dich jetzt gerade interessieren, weil du bist weiblich und du hast die Größe und das Gewicht und du möchtest das und das machen. Guck mal, hier habe ich jetzt für dich einfach mal so ein personalisiertes Special, ne, also eine Art Zeitschriften-Special, die wir früher auch am Kiosk gefunden haben, die natürlich nur sozusagen einmal für die breite Masse erstellt worden sind, kann man jetzt eben mit Technologie automatisiert personalisieren. Man kann dann dort auch noch Anzeigen mit automatisiert einbauen, auch mit Hilfe von KI-Tools, und kann sagen, da kommt einer auf meine Seite, der sucht jetzt neue Ausrüstung zum Skifahren, und dem sage ich, wenn du hier einen Betrag X bezahlst, dann kriegst du von mir ein 20-seitiges Special zum Thema Skiausrüstung. Und sowas kann man heute mit Technologie automatisieren, und sowas kann ein Produkt sein, für welches dann der Leser bereit ist, auch zu bezahlen.
Ich glaube auch, dass die Angst vor der Paywall ist genommen. Freien Content in so typischen News-Seiten hatten wir auch. E-Paper haben wir gerade einen Zuwachs. Aber ich glaube, so dieses finale Produkt, wo die Kunden wirklich in hohem Maße bereit sind, zu Abonnenten zu werden, das fehlt noch irgendwie so ein bisschen, weil dieses reine E-Paper ins Digitale zu übertragen ist zwar natürlich gut, weil man dann das Papier spart, aber im Digitalen sind da die Möglichkeiten nicht ausgereizt. Das ist aber sehr interessant, weil es eben so ein Content-Bundle ist, was man irgendwie, wofür man versteht, dass man irgendwie ein Abo bezahlt. Bei den News-Seiten, das ist noch nicht so ganz klar, wenn ich nur Plus-Artikel freischalte, was mich da so erwartet. Und ich glaube, da liegt noch großes Potenzial drin, da so Produkte zu finden, die wirklich für die Leser auch einfach cool sind, wofür sie bereit sind, einfach so ein Abo zu zahlen.
Ja, ich habe natürlich im Digitalbereich die Möglichkeit, über Produktdatenbanken Dinge anzubieten, die auf dem Papier so nicht möglich sind. So, ich kann Filtermöglichkeiten anbieten, ich kann weiterführende Inhalte anbieten. Wenn sich einer irgendwie sagt, ich möchte jetzt eine neue Waschmaschine kaufen, aber die soll einen geringen Wasserverbrauch haben oder die muss mindestens 10 Kilo Volumen haben oder so. Klar, also Waschmaschine wird man jetzt wahrscheinlich sowieso erstmal zur Stiftung Warentest gehen, aber wenn ich jetzt wieder in die Zielgruppen anschaue, die Verlage haben, und dann sagen sie, wir haben die Kompetenz, wir haben auch die Kunden, wir haben auch die Kontakte zu den Anbietern, und wir können gerade so bei dem Thema Informationen, Auswahlprozesse, können wir im Digitalbereich Mehrwerte anbieten, die im Papier so nicht möglich sind. Da auch keine Angst zu haben, da einfach mal eine Paywall vorzustellen. Weil wenn jetzt jemand sagt, ich möchte mir jetzt hier irgendwas Neues kaufen, wo er irgendwie ein neues Fahrrad für viel Geld kaufen will oder irgendwie einen neuen Fernseher oder was weiß ich, dann sagt, ich weiß, da ist nicht nur die Pressemitteilung nochmal in neuer Form abgedruckt worden, sondern die haben sich das wirklich angeschaut, die können mir wirklich Vor- und Nachteile von so Produkten nennen. Dann bin ich natürlich auch bereit, in dem Moment da Geld für zu bezahlen. Und solche Dinge sollten Verlage einfach mal ausprobieren und auch den digitalen Raum eben für solche neuen Produkte nutzen.
Super. Markus, vielen, vielen Dank für die tiefen Einblicke heute. Das war wirklich ein Deep Dive. Ich bin gespannt, worüber wir uns in den nächsten 5 Jahren unterhalten, wo da dann die Trends hingehen und was von dem eingetreten ist, worüber wir heute gesprochen haben.
Vielen Dank, Markus.
Ja, ich danke euch auch für eure Zeit.
Und wenn Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, diese Episode gefallen hat, dann freue ich mich, wenn Sie uns auf der Podcast-Plattform Ihrer Wahl abonnieren.